zu der Zeit rief Udo mich halt eben relativ häufig an und so auch halt eben an dem Tag. Udo dann sagte, Henning, wie sieht's aus? Ich so, ja, ganz gut, wir sind hier gerade im Studio Gesang aufnehmen für H-Block. Ah, geil, wo seid ihr denn? Ja, im Boogie Park. Ihr seid in Hamburg, geil, Boogie Park, mit wem denn? Ja, mit Andreas Sebi. Boogie Man, wie geil, ich komm vorbei.
Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob.
So, dann was gibt's bei euch zu trinken? Ich habe ja jetzt nur Wasser hier wegen meiner Impfung.
Tut mir leid, geht nicht. Ich kann es nicht.
Wie darf man bei einer Impfung keinen Alkohol trinken oder was?
Das weiß ich nicht. Ich mache das vorsichtshalber nicht.
Ach so, ja.
Ich weiß ja nicht, was sonst passiert. Ne?
Also ich habe Astra. Ich habe mir eine Kiste davon geholt, dann auch, um die Wirkung zu vertiefen, weißt du.
Finde ich gut.
Ja, ich weiß das nicht. Da kann man da Alkohol einfach trinken und sowas? Ich weiß das nicht.
Keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel abends eine Flasche Rosé weggeballert, als ich geimpft worden bin. Und das war auch Astra.
Aber du hast noch nicht die zweite. Und die zweite?
Nee, ich habe die erste.
Das ist aber ja bei das Astra ist
die erste war die beschissene. Die zweite war BioNTech, die beschissene.
Ja, das habe ich ja. Ich habe ja BioNTech. Und heute Morgen ist die zweite gekommen. Deswegen habe ich schon gesagt, vielleicht muss ich grundlos weinen während des Podcasts. Ihr macht dann einfach weiter.
Das wäre geil. Zu tun, als ob nichts passiert wäre.
Einfach weitermachen. Genau. Zwischendurch. Radio Orchid, der Podcast. Und ich freue mich, dass wir alle wieder beisammen sind. Kai ist da.
Ja, unbedingt.
Ja, Christoph ist da.
Ja, moin moin.
Und wir haben einen Gast, ich freue mich ganz besonders. Henning Wieland ist da, hi.
Ja, ich freue mich auch außerordentlich, hallo.
Ja, es ist immer so ein bisschen komisch, wenn man sagt Henning Wieland von den H-Blocks, weil das ist ja so ein bisschen, greift ja so ein bisschen kurz so.
Das ist so wie Jesus von den Christen.
Ja, aber ja genau, so. Ne?
Ja, damit haben wir das ja auch schon besprochen. Ja,
was ist dir denn am liebsten, wenn man sagt so, hier ist Henning Wieland.
Und dann Henning von den H-Blocks ist schon so eine Partei, zu der ich mich zugehörig
fühle. Das ist so eine Marke, ne?
Also seid ihr auch, gibt's euch? Insofern auch noch. Ich meine, ihr habt ja länger nichts mehr gemacht, aber...
Ja, tatsächlich, das letzte Mal sind wir aufgetreten in Münster auf dem Domplatz zum 25-jährigen Jubiläum von unserem ersten Album Time to Move. Und das hat so viel Spaß gemacht, vor allem die Proben davor, dass wir gesagt haben, zu unserem 30-jährigen Bühnenjubiläum 2020 gehen wir auf jeden Fall noch auf Tour. Und das haben wir jetzt erstmal verschoben. Aber jetzt tatsächlich, ihr habt ja auch gerade schon mal wieder live spielen dürfen, kommen jetzt Anfragen rein, die auch bestätigt werden. Also insofern bin ich da froh und mutig.
Das klingt irgendwie bekannt. Hat das bei uns auch angefangen.
Ja, genau. Komm Jungs, wir machen mal zum 30. Genau,
und dann hat das so einen Spaß gemacht. Dann haben wir gedacht, machen wir doch einfach noch mal ein Konzert und dann noch eins.
Und ja, und es lohnt sich ja auch. Also ich habe euch dann ja auch nach den 30 Jahren noch live auf der Bühne erleben dürfen. Und das war genau richtig, dass ihr weitermacht. Also großes Kino. Und großes Vorbild natürlich auch.
Ja, aber so fühlt sich es auch an. Das ist echt lustig. Also manchmal sind so Pausen ja auch einfach wirklich gut, weil man kreativ sich irgendwo anders hinbegeben kann.
Ich kann mich noch erinnern, 1995, ja. Und da saßen wir bei Viva und bei der Kometenveranstaltung. Und dann waren die Leute so ein bisschen aufgeregt. Und wir haben dann Komet gewonnen in der Kategorie, ja, wo ihr eigentlich hättet nominiert sein müssen, ja. Aber euch hatten sie, glaube ich, schon den Rockkometen oder so gegeben.
Und wir hatten bestes Video.
Bestes Video, ja. Und dann bei uns blieb da nichts mehr über und sie hatten keine mehr. Deswegen haben sie dann die Kategorie Crossover erfunden, ja.
Sehr geil.
In der Crossover-Kategorie hat Fury da den Kometen gewonnen, ja. Und wir saßen da und haben gedacht, das kann nicht wahr sein. Was ist denn das hier für eine Veranstaltung?
Ach, das hat ja nicht die Falschen getroffen.
Nee, und es bezog sich wahrscheinlich auf den Namen. Also, dass die Musik mit dem Namen nicht zusammen crossover
oder so. Das kann sein.
Ja, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben auch so ein paar andere Gemeinsamkeiten. Jan Löchel zum Beispiel finde ich ein gutes Thema. Also, ja, du kennst ja Jan auch wesentlich länger als wir. Aber bei uns ist er dann irgendwann mal als musikalischer Direktor gelandet für die Akustiktour. Und seitdem verbindet uns so eine Freundschaft. Und mein Bruder und ich hatten ihn ja schon mit auf Tour bei Wing.
Ja.
Und der Mann kommt aus Münster und du kommst aus Münster. Und wir haben aufgenommen in eurem Studio das letzte Album.
Mit Ach, in Otti Botti, ne? Ja, genau.
Mit Otti Botti, genau.
Freunde dürfen Otti Botti.
Da laufen viele Dinge parallel, würde ich mal sagen, was immer ganz spannend ist.
Ja, vor allem es gibt für mich zwei ganz wichtige Erinnerungen. Und einmal haben wir uns, glaube ich, 1994 oder 95 auf irgendeinem, ich glaube, SWR-Festival oder irgendwie sowas getroffen. Und... Entschuldigung, meine komplette Band war halt eben total verzweifelt, weil ich nie richtig gerade singen konnte. Und dann hat man natürlich alles ausprobiert, wie die Wedges halt eben stehen müssten. Und damals gab es noch kein In-Ear-Monitoring. Und dann haben wir zusammen in so einem Zelt bei brüllender Hitze gespielt. Und du, Kai, hattest damals noch so ein In-Ear-Monitoring, wo man nur einen so einen Knopf ins Ohr setzte. Und dann stand ich vor der Bühne und da, boah, wie geil der singen kann, das will ich auch. Und dann dachte die Band natürlich, dass wenn ich diesen Knopf im Ohr habe, dass ich dann genauso gut singen könnte wie du. Und dann haben wir das tatsächlich mal ausprobiert und wurde alles nur noch schlimmer. Und ja, irgendwann musste die Band dann, oder mussten wir damit leben, dass ich halt eben so singe, wie ich singe.
Das war aber auch damals, fand ich immer, als es noch das In-Ear-System nicht gab, ja. Und ich habe damals beschissener gesungen, als ich jetzt singe. Aber ich fand das immer so schwierig, weil wenn man in so Hallen gespielt hat und hatte dann so seine Monitoranlage davor und dann war je größer die Halle wurde, desto schwieriger wurde das, weil dann ging immer alles nach hinten, wupp, und dann kam es dann von der Wand zurück, ja. Und dann hast du immer mit so einem Delay gesungen und ich fand das immer total schief, weil ich wollte noch auf ein A singen, da kam das E gerade nochmal wieder zurück. Und dann hast du immer so gehabt, du bist total schief. Du musstest es dann so laut machen, dass deine Kameraden auf der Bühne hier, die Kumpels und so, die haben dich eigentlich erschlagen. Normalerweise sind die Gitarristen immer die Leute.
Also ich hatte 4 AC30, ich hatte keine Chance gegen Kreisenmonitor.
Ich habe ja so ein Brett gefahren, damit ich irgendwie höre, was ich jetzt gerade singe, nicht was ich vorhin gesungen habe. Das war echt mal schwierig.
AC30 sind die Gitarrenverstärker.
Ja, ist schon klar. Also, das kann ich noch ein bisschen besser nachvollziehen als Computertechnik.
Ich habe es nicht ich habe es den Hörern gesagt.
Ach so.
Ja, meinst du, wir sollten nochmal, das ist ja auch sehr Mode, so ein Gear-Talk machen.
Was ist das?
Oh, das ist geil. Ja,
also das ist Gequatsche über Anlagen.
Wir ach so.
19-Zoll-Gespräche, weil 19-Zoll-Racks sind, da ist dieses ganze Gelöt reingeschraubt.
Und dann hinterher so eine Art Glossar verlesen, wo man
genau.
Ja. Aufzählt, was die Leute nicht wissen.
Aber kurz zum AC30. Der AC30, wenn wir nicht im Kapitalismus leben würden, gäbe es nur einen Verstärker und das wäre der AC30.
Ist also das so?
Andere ist nur gebaut worden, weil man will ja was verkaufen.
Ach so. Genau, die AK-47 unter den Gitarrenverstärkern.
Ja, genau.
Okay, naja, ich wollte noch zwei Sachen sagen, genau. Das war die eine direkte Begegnung. Dann aber war es so tatsächlich so, dass als wir H-Blocks gerade gegründet hatten, habe ich bei Freunden von mir, die, dann nannte man das immer so Vorglühen, und da lief eigentlich immer Fury in the Slaughterhouse. Und dann war das halt eben echt immer so, das war die einzige deutsche Band, die so einen internationalen Touch hatte und wo wir, also eigentlich auch die einzige deutsche Band, die, bevor wir auf die Partys gegangen sind, da halt eben liefen. Und das war großartig. Und da habt ihr ja, glaube ich, in der Halle Münsterland auch einige Riesenkonzerte gespielt. Wow. Und dann waren wir 1999 in den USA. Und da waren wir in New York bei so einem total abgefahrenen Hippie-Promoter. Ich habe dummerweise seinen Namen vergessen, aber der hatte auch irgendwie 2 oder 3 goldene Schallplatten von euch da hängen und erzählte überschwänglich, wie er euch da ins Radio gebracht hätte und wie großartig das gewesen wäre und dass wir erst die zweite deutsche Band wären, mit denen er sich abgeben würde. Und ja, irgendwie sind wir uns ständig über den Weg gelaufen, auch wenn wir uns direkt nicht immer gesehen haben.
Ihr wisst doch, welcher Manager das war, möglicherweise.
Keine Ahnung, ich war doch immer besoffen.
Ach so.
Das geht ja auch schnell dann in New York.
Das heißt, es gab immer die Berührung aus der Ferne eher so. Wann habt ihr euch zum ersten Mal wirklich mal getroffen? War das Zufall oder war das geplant? Was war das erste Mal, dass ihr zusammen irgendwie was erlebt habt?
Also für mich war es, glaube ich, 95 oder so. Das kann ich mich, also, woran ich mich wirklich erinnern kann, wo man dann so nebeneinander saß. Und da sind die H-Blocks und da sind die Furies und jetzt kriegen wir den Preis.
Und dann, also hatten wir ja immer häufiger mal halt eben Begegnungen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Jens Geiger, der, ich weiß nicht, hat ja damals auch irgendwie in Hannover was mit euch gemacht, glaube ich.
Der war Merchandiser.
Ja, genau.
Nöke Merchandising, sag ich nur.
Und Jens war dann quasi letzten Endes halt eben derjenige, der uns auch mehr oder weniger nach Amerika gebracht hat.
Echt? Also das wusste ich gar
nicht. Auf die Vans Warp Tour. Und
ach, da war der mit.
Da habe ich ein Interview für Two Rock gemacht. Da konnte der Kafka nicht, für Viva 2 war das damals. Und durfte Bad Religion in Hamburg interviewen. Und da war der Jens Geiger halt eben gerade mit Bad Religion unterwegs und sagte dann, ihr spielt doch auch auf der Vans Warped Tour. Und dann habe ich gesagt, nee, ich weiß gar nicht, was die Vans Warped Tour ist. Und dann meinte ich, da muss ich unbedingt mal mit eurem Management telefonieren. Und dann haben wir erst Europa und dann in den USA die Vans Warped Tour gespielt. Das war legendär.
Ja. Die Vans Warped Tour war eh legendär. Ich war zu der Zeit, als die war ja länger unterwegs, da war ich in Auckland. Und dann rief Jens Geiger mich an und sagte, wir spielen in Auckland.
Und dann New Zealand, meinst du jetzt?
Genau, New Zealand, Auckland. Und dann bin ich in dieses Motorstadion, wo das Ganze stattfand. Und die erste Band, die spielte, waren die Toten Hosen um 1 Uhr. Und ich stand bei den Toten Hosen in der ersten Reihe und dachte mir, ist ja geil, das glaubt mir ja keine Sau, dass ich bei den Toten Hosen in der ersten Reihe stehe. Das war auf jeden Fall ein lustiges Erlebnis mit der Vans Warped Tour.
Ja, wir haben uns übrigens einige Jense geteilt. Der Herr Lichtschau hat ja, glaube ich, mal das Licht gemacht.
Stimmt.
Das Magische, es gibt nichts Farbiges, es gibt nur weißes Licht, ja, was ich legendär fand. Das Konzert habe ich gesehen. Und Lichtschau ist ja auch unser Lichtmann seit immer und ewig. Und immer.
Ja, es gibt auch kaum einen besseren, sage ich immer so.
Würde ich auch mal so sagen. Einfach ein netter Kerl, mein Papi sozusagen.
Absolut.
Fangen wir doch mal ganz vorne an. Ich habe gelesen, dass du angefangen hast mit der Musik, Henning, weil es da an deiner Schule so jemanden gab, der sich darum gekümmert hat, ja, den Kindern so Musikprojekte nahezubringen. Was ist da passiert?
Ja, und zwar ist das David Rebel, wahrscheinlich der bekannteste Musiker, der weltweit bekannteste Musiker in Münster. Aber der hatte in den 80er Jahren schon eine Band, die hieß Sharkfin. Und die haben tatsächlich so eine 7-Inch-Single rausgebracht, auch angeblich bei einem Plattenlabel. Aber für uns alle jungen Kerls war der natürlich halt eben der absolute Musikgott. Und für mich war der damals einfach so unfassbar groß und unerreichbar. Und der lief auch immer so rum wie Prince. Der hatte auch diese Rüschenhemden und diese Gehröcke an. Also Wahnsinn. Und wenn ich jetzt überlege, dass der damals auch erst 17, 18 Jahre alt war, war der wirklich schon sehr, sehr stilprägend. Aber natürlich auch ein unfassbar guter Musiker, Schlagzeuger, Gitarrist und toller Sänger. David Rebel, sein Vater ist ein weltweit bekannter Tanzlehrer eigentlich gewesen. Also Rebel Dance ist eine große Tanzschule. Und der hatte irgendwie Bock, mit drei, vier kleinen Jungs halt eben Musik zu machen. Und wir haben dann tatsächlich bei ihm zu Hause im Wohnzimmer geprobt und hatten eine Band, die nannte sich Dr. Chicago, wo ich noch Klavier gespielt habe und Mason, unser Trommler, bei H-Block später Schlagzeug gespielt hat, Gutze, unser Bassist, auch Bass gespielt hat. Und da habe ich eigentlich angefangen, so ja den ersten Odor des Rock'n'Roll zu genießen.
Dr. Chicago, hat das was zu tun mit deiner Vorliebe für Udo Lindenberg? Wir fragen ja unsere Gäste immer nach ihrem wichtigsten Rockalbum in der Sendung. Und das ist ja bei dir dieses hier. Ich habe das gerade da.
Bah, bist du geil.
Ja. Jawohl.
Ja, ist er. Ist ja Wotan Wahnwitz. Ja,
cool. Ja, aber guck mal, eins der wenigen Fotos, wo er noch ohne Hut und Brille drauf ist. Ne?
Ja, und da ist ja noch also in der Platte ist ja noch das große Poster drin.
Ja, ja, genau. Da das ist hatte ich über meinem Bett hängen. Ja.
Stimmt, legendär. Nee,
und da und ist ja Dr. Chicago ist ja dann, ist ja der Bandarzt gewesen. Ja. Habt ihr euch danach benannt damals?
Nee, es gab eine Nummer, war die von Crosby, Stills, Nash & Young? Won't you please come to Chicago? Und das war so, ich weiß auch nicht warum, wir saßen zusammen und irgendwie, oder so eine Mischung aus der Band Chicago und Dr. Feelgood.
Ich dachte, das hängt vielleicht damit zusammen. So.
Nee, leider nicht.
Aber bringen wir das beides doch mal
Ärzte zusammen. Brauchte ich damals noch nicht, da war ich 14. Also solche Ärzte. Naja.
Aber bringen wir das doch mal zusammen. Ihr habt in der Schule Musik gemacht, da hast du so das erste Mal deine Nase an den Rock'n'Roll so rangesteckt, hast du gesagt. Hat das Album von Udo Lindenberg oder Udo Lindenberg überhaupt da auch dich da so hingebracht?
Ja, auf jeden Fall. In erster Linie war es mein älterer Bruder, der ist 6 Jahre älter als ich und der hatte eine Wahnsinnsplattensammlung, also eine Vinylplattensammlung logischerweise und auch ein sogenanntes Kassettendeck. Und da ich mir noch keinen Plattenspieler leisten konnte, habe ich tatsächlich alle seine Platten halt eben auf Kassetten aufgenommen und hatte dann immer mein Taschengeld in so Leerkassetten investiert. Erst in 60 Minuten und dann später in 90 Minuten, was ja sensationell, weil ich dann erst gerafft habe, dass eine Platte auf eine Kassettenseite passt. Und irgendwie hat's, also ich weiß nicht, ich weiß noch ganz genau, dass es bei uns in Münster im Treppenhaus war und ich meinem Bruder unten im Keller diese Platte habe auflegen hören. Und dann ging das los mit ba da da do do, es war mit, nee, das war der Detektiv, der Dirigent lief dann. Er war ein Dirigent, ein großer Dirigent, so berühmt wie Herbert von Karajan. Und was der Pianist, der Jean-Jacques Kravetz, dafür Oden und Hymnen geschrieben hat, was eigentlich überhaupt nichts mit Popmusik zu tun hat, weil du wirst da keinen klassischen Refrain auf diesem Album finden, sondern es waren die Texte und das Geschichtenerzählen von Udo. Und ich habe gebannt vor den Lautsprechern gehangen und das war der Anfang einer großen Liebe, muss ich sagen. Und es gab eine Zeit, da konnte ich wirklich von der ersten bis zur Götterdämmerung-Platte jede Platte in der richtigen Reihenfolge die Songs nachsingen oder mitsingen.
Okay, dann würde ich sagen, nachher nehmen wir keine Konzerte
im Radio,
sondern du singst die.
Das ist überhaupt kein Problem.
Ja.
Ist da auch, man kann das auch mal so sehen drauf auf der auf
ja,
der
ja natürlich. Das ist ja quasi ja. der erste Song, den Steffi Stephan mit Udo gesungen hat und oder geschrieben hat. Und die Story dahinter ist ja, ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte jetzt vorwegnehme, aber das muss ich einfach sagen. Da waren die, glaube ich, 17 oder 18. Und Udo und Steffi saßen in einer Wohnung in Münster, hinten am Ring, da haben die zusammen gewohnt. Und Steffi kam nach Hause, in Anführungszeichen, und sagte, boah, ich hab so einen Stress, irgendwie meine Frau hat mich verlassen. Und dann fingen die an, halt eben diesen Song zu schreiben. Und der fängt dann halt logischerweise an, glaubst du, Dennis, die Frau, mit der du zusammen bist, du, die einzig wirkliche Dame auf dieser Welt für dich ist. Zufällig war sie da. Also, sensationell. Und dann, sie fahren in Tokio U-Bahn und in Miami Wasserski.
Ja, ich hatte ja das Vergnügen, mit Steffi auch auf Tour zu sein, mit Zöller zusammen. Und da haben wir die Nummer auch gespielt.
Ah, geil.
Und es ist einfach ein brutal zu spielendes Stück, weil diese ganzen Läufe, die da drin sind, hat Steffi erzählt, hat nämlich hier Herbert Mangelsdorf, oder wie hieß der Posaun?
Herbertsheimer.
Genau. Der hat diese ganzen Läufe gespielt und die sind jedes Mal anders. Und es war eine Katastrophe, diese Drecksnummer zu spielen, weil es einfach Jazz ist. Das hat mit Rock nichts zu tun. Es klingt zwar total nach Rock, aber es ist eigentlich komplett Jazz.
Oh, dann ja, hat Gänsehaut für die Radiosendung die richtige Nummer rausgesucht, Freunde.
Ja, und vor allem
meine Lieblingsnummer, Null Resus Negativ, die fand ich immer so.
Ja. Stimmt. Das ist ja quasi wie, es war Mitternacht, ich ging spazieren, da bemerkte ich ein Fenstermann mit einem großen Hut,
verfolgte mich,
genau. und dann
sprach das Geilste, schmatzen um eine knirschenden Zehen, und sagte, würden Sie wohl so freundlich sein, Ihre Blutgruppe zu erwähnen.
Genau, aber das Geilste ist dann der sogenannte Mittelteil, ja, wenn es so ist, möchte ich auch Vampir sein. Genau. Er sagt, dann reichen Sie doch mal einen Antrag beim transsilvanischen Prüfamt ein. Aber und ehrlich gesagt sind Jan Löchel und ich ja tatsächlich auch an dem Comeback von Udo mit beteiligt gewesen. Also, falls ihr das noch nicht wusstet.
Was habt ihr gemacht? Nee,
wussten wir nicht.
Und zwar war es so, dass ich Udo oder Janni und ich hatten Udo 2005 oder sowas drei Songs von Pohlmann, das ist auch ein Singer-Songwriter, den ich damals gemanagt habe, hat mir ihm geschickt, weil er die nicht machen wollte, weil die Texte halt eben nicht zu ihm passten, sagte er damals. Und Udo ist total durchgedreht, wollte unbedingt Ingo kennenlernen und wollte diese Songs unbedingt machen. Und dann haben die beiden sich auch kennengelernt und das ging hin und her. Aber irgendwie kam es nicht dazu, dass Udo diese Demos aufnahm. Und dann waren Jan und ich mit Boogeyman, also mit Andreas Herbig, der auch ganz viele Alben in den 90ern mit Udo gemacht hatte, waren wir in den Boogie Park Studios in Hamburg. Und zu der Zeit rief Udo mich halt eben relativ häufig an und so auch halt eben an dem Tag. Es war aber so, dass Andreas Herbig und Udo jetzt sich schon lange nicht mehr gesprochen hatten, will ich mal sagen. Und Udo dann sagte, Henning, wie sieht's aus? Ich so, ja, ganz gut. Wir sind hier gerade im Studio Gesang aufnehmen für H-Block. Ah, geil, wo seid ihr denn? Ja, im Boogie Park. Ihr seid in Hamburg, geil, Boogie Park. Mit wem denn? Ja, mit Andreas Sebi. Mit Boogie Man, wie geil. Ich komm vorbei. Ich so, bevor ich sagen konnte, wir haben nur zwei Tage Zeit für den Gesang, legte er das Telefon auch schon auf und dann 10 Minuten später war er da. In den 10 Minuten musste ich dann Andreas erklären, dass Udo kam. Da sagte er so, oh Mann, ey, ja, dann gucke ich mir das Fußballspiel an und ist dann in den Nebenraum gegangen, das dauerte keine 10 Minuten. Dann war er wieder in dem Raum und spielte uns einige Demos vor, weil er sagte, er wollte eine Platte machen. Und dann sagte Andreas Herbig irgendwann so, warum macht er nicht das, warum du hergekommen bist, Udo? Und dann sagte er, Superstar sucht Deutschland. Und eine Nummer, die Ingo ihm geschickt hatte, hieß Superstar sucht Deutschland. Und dann ging er in die Gesangskabine, setzte sich sein Gesangskäppchen auf, es gibt ja noch keine Kopfhörer, die über seinen Hut passen, und sang dann halt ein Superstar sucht Deutschland. Und die Aufnahmen haben Janni und ich auch noch tatsächlich, kam aus der Gesangskabine raus. Und Boogeyman, Andreas Herbig, sagte dann, Udo, wenn du diese Art von Musik machen willst, dann bin ich dabei. Und dann sagte Udo, ey, bist du dabei? Wie geil ist das hier? Und dann haben die beiden sich halt eben ab dem Tag eingeschlossen und Songs gemacht und aufgenommen. Nur die drei Songs von Pohlmann waren nicht auf dem
Neuen. Also eine Scheiße.
Ja, geil. Ja, geil.
Trotzdem, die Geschichte ist verbrieft und ist auch belegbar. Insofern finde ich das nicht schlimm. Aber das war natürlich geil. Ne?
Ja, gute Story.
Aber stimmt, Ingo könnte doch gut mal so eine Nummer, so eine Lindenberg-Nummer brauchen vielleicht.
Ja, aber Ingo geht's gut. Also insofern.
Eben. Der hat seinen Weg auch tatsächlich gefunden.
Doch, wir haben jetzt auf der letzten Platte von Wingenfeld, da ist auch eine Ingo-Nummer drauf. Wir haben Star Wars einfach nochmal aufgenommen.
Geil.
Ja, stimmt.
Ach,
Ist ja auch eine der größten.
Die fanden wir immer gut. Die haben wir immer live gespielt und irgendwann haben wir die auch mal mit Ingo zusammengespielt und dann habe ich
gedacht, ja, stimmt.
Die würde ich total gern singen. Und dann haben wir gesagt, komm, die nehmen wir auf. Wir
geil, so, das ist super. Ja.
Kommen wir wieder zu den H-Blocks. Ja. Oder fangen wir mal an mit den H-Blocks, weil am Gymnasium Musik gemacht, so ein bisschen reingeschnuppert und 1990 habt ihr die Band gegründet. Mhm. Und dann ging es ja relativ schnell, ne? Erste Single 93, dann das Album, dann, ja, es war ja 94, Time to Move, und das Ding war ja dann über ein Jahr in den Charts, so. Und das war ja ein Schnellstart. Das war, ist ja Wahnsinn.
Ja, das fühlte sich aber ehrlich gesagt gar nicht so an, denn wir waren auch, oder damals gab es ja nur in Schulen wirklich Proberäume, weil wir uns auch nichts anderes leisten konnten. Wir hatten ja nichts. Und die Schule war aber nicht so einverstanden mit der Art von Musik, weil Crossover gab es ja noch nicht, es war ja noch nicht 95. Oder zumindest nicht verbrieft und nicht geadelt. Und deshalb waren wir so ein bisschen, fühlen uns so ein bisschen als die Rebellen da in unserer Schule und haben dann einfach im 4 Quadratmeter Kellerzimmer von unserem Trommler Mason geprobt, wo alle Verstärker hatten, nur ich als Sänger nicht, wo offensichtlich dann halt eben auch meine Stimme ausgeprägt wurde. Und 1991 haben wir dann unseren ersten Plattenvertrag bekommen bei Sing Sing von George Glück. Das war ein Label bei BMG, bei Bertelsmann damals. Und der hat eigentlich ganz andere Musik gemacht. Die Prinzen hat er unter Vertrag genommen, zusammen mit Peter Meisel. Das war eigentlich auch alles mehr so, ging mehr in diese sehr poppige Schlagerrichtung. Und wir verstanden gar nicht, warum der als einziger jetzt Interesse an den H-Blocks hatte. Und dann haben wir Demos aufgenommen und irgendwie war er aber nicht zufrieden. Und dann kam plötzlich Rising High und da ist er durchgedreht. Und Rising High hatten wir, einer unserer Produzenten kam aus Schweinfurt und kam so aus dem Hip-Hop. Und der hatte einen DJ mitgebracht. Und dieser DJ hat dann gesagt, hier, habt ihr schon mal was von Looping gehört, also wie man Beats loopen kann. Und dann hat er seinen Atari-Computer mitgebracht und wirklich mit 36 oder knapp 40, wie heißen die, 3¼-Zoll-Disketten, die mussten eingeladen werden in diesen Atari-Computer.
Ich hab mal welche.
Und das ging, dauerte 3 Stunden, und zwar nur für diesen, also für diesen Beat, dauerte 3 Stunden, und in 9 von 10 Fällen ist der scheiß Computer immer wieder abgestürzt. Naja, das war so der Beginn, dann, weil die ursprüngliche Version von Rising High ging, war eigentlich so eine Funk-Version, die total beschissen klingt. Und daraus wurde dann aber halt eben diese Crossover-Version, und da ist George dann total ausgerastet. Die hat er dann vorab 1993 veröffentlicht und 1993 uns dann ins Studio geschickt, weil auch nichts danach kam, was ihn annähernd so gekickt hatte, und sagte, dann geht halt in ein neues Scheißstudio und nehmt eure Platte auf für 20.000 Mark damals.
Oi.
Und wir hatten so 10-12 Tage Zeit und haben dann halt eben die Platte aufgenommen, so wie wir sie aufnehmen wollten, weil damals kam auch gerade so Biohazard, Rage Against the Machine, und wir hatten Angst, dass uns die Amerikaner wieder mal überholten und dann hinterher alle sagen, wir hätten das nachgemacht, aber irgendwo waren wir ja Teil dieser Bewegung, die sich musikalisch da anbahnte. Und ja, während dieses Aufnahmeprozesses kam dann halt eben auch noch Move dazu. Das war die zweite Single eigentlich, die dann aber mit der Platte als offiziell erste Single mit Video veröffentlicht wurde. Mhm. Und dann explodierte das 1994. Aber die Platte war, also die Demos und der Grundstock dieser Platte war eigentlich schon 1991, 92 fertig, mehr oder weniger.
Aber wer kam dann auf die Idee, aus dieser beschissenen Funknummer das zu machen, was es dann am Ende war? Weil ihr wolltet ja anscheinend diese Funknummer aufnehmen.
Ja, das werden Christoph und Kai mit Sicherheit nachvollziehen können. Also die erste Platte ist ja irgendwie ein totaler Wahnsinn. Und für uns war es auch damals so, überhaupt in einem Studio vor einem echten Mikrofon stehen zu können. Schön, das war schon der totale Wahnsinn. Ja. Es gab ja weder Internet noch Videos für uns. Und also MTV gab es zwar aus London noch und englischsprachig, aber dass da mal überhaupt eine deutsche Band laufen würde. Nationalgalerie war damals, glaube ich, einer der ersten. Grönemeyer war einer der ersten.
Terry Hoax,
genau.
Der Depeche Mode Nummer, die das
ja.
Auf und runter da.
Wie hieß die nochmal?
Policy of Truth.
Ne? Policy of Truth. Ja. Sensationell. Da bin ich auch Terry Hoax-Fan gewesen. Also die Nummer fand ich auch geil, echt. Aber da haben wir gar nicht drüber nachgedacht und haben auch alles unterschrieben, was uns hingelegt wurde, einfach weil wir uns das so cool beim Unterschreiben von Verträgen fanden. Und
das haben wir auch.
Dann haben wir, aber das hat uns dann halt eben auch, hat uns, glaube ich, den Spaß gebracht, auch zusammenzuarbeiten. Also alles, was an lustigen oder guten Ideen reinkam, hat man oder haben wir damals einfach gemacht. Und man muss traurigerweise sagen, dass das dann halt eben, dass dann auch eine Phase gab, wo das dann wieder weniger wurde und uns mehr oder weniger abhanden gekommen ist. Und diese Leichtigkeit ist nur ganz schwer wieder zurückzuholen.
Aber nochmal, also weil ich ja gefragt habe, wer ist auf die Idee gekommen, aus der beschissenen Funknummer dann diese Nummer zu machen? War das ein Produzent oder war das die Band selber? Ist das von euch selber entstanden?
Das, man muss sich vorstellen, es waren Chris Wagner und Ralf Quick, die beiden Produzenten, die uns auch mehr oder weniger entdeckt hatten. Dann hatte Chris Wagner einen Freund, also diesen DJ aus Schweinfurt mitgebracht, der halt eben so diese Hip-Hop-Note mitbrachte. Und dann halt eben die komplette Band, also 5 Leute, Dave, Gutze, Mason, Tinte und ich. Und das war wirklich, wir haben 12 Tage lang, haben wir nur gearbeitet und also haben wir die Songs halt eben durchgegangen, gelebt, durchgespielt und jede Idee, die uns irgendwie gekickt hat, haben wir übernommen. Man kann gar nicht wirklich sagen, wer jetzt letzten Endes diese Idee mitgebracht hat, aber dieses Sample, dieser Drum Loop von den Beastie Boys, also auch vor allem dieses Pump it up, homeboy, just don't stop. Das ist ja ein Sample auch von den Beastie Boys. Das war quasi so die Initialzündung. Und darüber nachzudenken, also für 2-3 Leute in der Band war das auch so, das war im Prinzip Blasphemie, dass wir als echte Rockband Playback spielen. Weißt du, dass plötzlich vom Computer irgendwie ein Beat kam. Ja. Daran mussten sich einige erst gewöhnen, aber für uns war das dann plötzlich halt eben auch so ein Markenzeichen.
Mhm. Nee, das war nicht, deswegen frage ich, ob man euch das so aufgedrückt hat oder ob das auf solche daraus entstand. Nee. Das, darauf wollte ich hinaus, genau.
Ich meine, das ist ja auch das Schönste, was, finde ich, im Studio entstehen kann, dass man so ein spielerisches Element da plötzlich reinkriegt und plötzlich anfängt mit den Ideen, die irgendwer auf den Tisch wirft, rumzuspielen und neu zusammenzumischen und
total zu würfeln.
Und plötzlich kommen dann Ergebnisse raus, mit denen du nicht rechnest und die dann oft ja auch besser sind als alles, was sich irgendwer vorher alleine ausgedacht hat.
Und das Geile dabei ist halt eben, danach habe ich mich dann auch dabei erwischt, wie ich dann immer gesagt habe, nee, das kann man nicht machen. Oder wir müssen das mal machen, wie? Weil plötzlich kam ich mir so wahnsinnig wichtig vor, dass ich, weißt du, bei der zweiten Platte, da hatte man dann schon was an der Wand hängen und hatte schon irgendwie ein paar Konzerte gespielt. Und das ist eigentlich der größte Fehler. Und wenn ich jetzt mit jungen Menschen rede oder die halt eben auch beim Arbeiten beobachte, dann sage ich halt eben auch immer, du musst das machen, was die Leute nicht erwarten und nicht das, was die Leute erwarten. Nur dann kann man überraschen.
Besonders du musst auch das machen, was du nicht erwartest.
Ja, also genau.
Nicht nur, was die oder Leute, das kommt natürlich, genau, dann natürlich noch dazu, dass die Leute plötzlich, du hast plötzlich die Erwartung der Leute, die auf dich einwirkt.
Ja.
Aber eben auch dieses Zulassen, dass es nicht das wird, was ich erwarte, sondern dass es let the music do the talking.
Ja.
Dass am Ende Dinge entstehen, mit denen du nichts zu tun hast eigentlich. Oder vielleicht Stückchenweise.
Absolut, kann ich unterschreiben.
Aber ich meine, das, was du beschreibst, kennen wir natürlich auch genauso. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir jetzt aufs Alter, wo wir wieder nach Münster scheint ja auch ein guter Fleck zu sein, muss man mal sagen, für Kreativität und für Musik, seit wir nach Münster gegangen sind, jetzt haben wir so ein bisschen diese Leichtigkeit auch wieder gefunden. Und das ist ja das Studio, was ihr gegründet habt, glaube ich sogar, ne?
Nee. Muss man fairerweise sagen, das war Jörg Umbreit, also das ist quasi der Seniorchef, der hat das mit 2 weiteren Leuten in den Ende der 80er Jahre gegründet, wo ihn alle für bekloppt gehalten haben, weil da fing das gerade an, dass es, glaube ich, auch so, dass Synthesizer digitalisiert werden konnten und in den 90er Jahren muss man ja nicht drüber reden, da fing das Home Recording langsam an und so ein Riesenstudio konnte sich keiner leisten. Und irgendwann später sind die anderen beiden Teile aber rausgegangen und Vincent ist reingegangen, der hat ja ursprünglich als Praktikant angefangen. Wir haben aber in 1995 mit dem ersten Geld, was wir verdient haben, das kleine Studio gegenüber, was in dieser Scheune drin ist, das haben wir uns ausgebaut und haben da 15 Jahre lang auch gearbeitet.
Schönes kleines Studio.
Ja. Das ist super.
Ja. Genau. Aber wollte ich gerade sagen, diese Leichtigkeit wiederzufinden, ne? Das ist ja ist im Prinzip ja auch wieder, da schließt sich der Kreis bei Udo Lindenberg zumindest, dass er das bei Stark wie 2 auf dem Album auch wieder gefunden hat und ja 20 Jahre lang vorher einfach überhaupt nicht wieder den Anschluss gefunden hat, warum er eigentlich so erfolgreich war damals. Und Christoph, was du vorhin gesagt hast, das war Jazz, das gepaart mit dieser Revue, mit diesem Revue-Punk, den er auf der Bühne zelebriert und jetzt auch heutzutage immer noch. Da sind ja zum Schluss irgendwie 60, 70 Leute auf der Andrea Doria. Und das ist einfach ein Zirkus, ein Spektakel. Und das ist halt eben etwas, was es bis dahin nicht gab und was es auch heutzutage fast nicht mehr gibt.
Also, nee, kann sich auch keiner mehr leisten heutzutage. Mal abgesehen, dass es ja eh keine Live-Konzerte mehr gibt gerade.
Ja, aber ja.
Ich meine, wer kann sich so eine Produktion noch leisten heutzutage, außer du bist ein weltweiter Star und hast 80 Milliarden Plays auf Spotify, aber sonst brauchst du ja nicht drüber nachdenken.
Ja, und die wollen sich das dann nicht mehr leisten, weil sie das lieber dann in Autos mit Flügeltüren müssen. Ne?
Aber das stimmt, das, was du sagst, diese Leichtigkeit, die man verliert, gerade auch, wenn der Erfolg plötzlich da ist.
Ja.
Dieses, ja, den Spaß an der Musik und die Freude, die man ja gehabt hat, auch ohne Pläne zu haben. Ich habe mich letztens auch mit einem Kollegen unterhalten, da ging es darum, wie viel wir so zwischendurch getrunken haben bei dieser ganzen Nummer.
Oh Gott.
Und wo es auch um dieses Thema ging, dass wir doch, als wir mal angefangen haben, haben wir riesen Spaß gehabt, ohne ein Bier dazu zu trinken.
Ja?
Und irgendwann...
Komischerweise wollte ich naja, auch gut, genau stimmt, das okay. Gleiche gerade eben sagen. Ist das so?
Aber, und plötzlich geht das und irgendwann geht es verloren. Und dann kommst du in so einen Film rein und weißt gar nicht mehr, was du da eigentlich tust und verlierst eigentlich das, warum ich ja die Musik, warum wollte ich denn unbedingt Gitarre spielen den Rest meines Lebens, weil ich es total geil finde, ohne Bier, ohne alles. Und irgendwann hast du Erfolg und machst Musik und plötzlich verlierst diese Nummer völlig, diesen Spaß an dem, was du tust.
Ja, das ist, gehört aber auch dazu, glaube ich. Und ich kenne ehrlich gesagt keinen großen Rockmusiker oder keinen großen Musiker, der sowas nicht auch von sich erzählen könnte.
Und wie ist denn das bei euch gewesen? Habt ihr irgendwann den Spaß verloren? Irgendwann wurde es dann so etwas stiller um die H-Blocks und du hast ja dann angefangen, andere Dinge zu tun. Und aber wie, ich wollte ja nicht sagen, wie hat es geendet, weil ihr macht es ja genau gerade wie wir. Also irgendwann kam der Spaß ja zurück, aber wie habt ihr den verloren?
Ja, also in erster Linie war es so, dass man muss ja überlegen, dass wir angefangen haben, mehr oder weniger als Schülerband. Und wir waren da so zwischen 17 und 18 Jahre alt, als wir H-Blocks gegründet haben. Und es gab noch so einen Vorläufer Ende der 80er Jahre, was eigentlich auch schon so mehr oder weniger H-Blocks war. Aber da sind wir natürlich reingegangen und statt Fußball zu spielen oder wir wollten nicht angepasst sein, das große Vorbild waren die Red Hot Chili Peppers, die damals noch nicht so wirklich erfolgreich waren oder außerhalb von Amerika so erfolgreich waren. Aber die hatten Musik auch als zentrales Element ihres Lebensstils quasi erkoren. Und dazu gehörte natürlich das Skateboardfahren, der Freikörperkult und dieses Ausflippen und eigentlich ja so ein bisschen chaotisch oder das Chaos zu stiften. Und da wir nicht über Plattenverträge nachgedacht haben, gab es auch kein Geld oder auch nicht den Druck, etwas zu machen, was genauso erfolgreich sein muss wie das, was davor war. Und das hat uns im Prinzip auch davon abgehalten, darüber nachzudenken, wie unterschiedlich wir eigentlich sind. Und das ist der eigentliche Crossover bei H-Blocks, dass wir wirklich fünf komplett verschiedene Charaktere sind und es einfach die Musik das ist und vor allem das Live-Spielen das ist, was uns zusammenhält. Und das haben wir, glaube ich, dann irgendwann durch das Business, was dazu kam, was auch wichtig ist und worauf man halt eben auch achten muss. Und ich zum Beispiel habe das auch jahrelang total versäumt, darüber nachzudenken, sondern und auch beispielsweise mit dem Geld richtig zu haushalten oder auch mal früher ins Bett zu gehen und ein bisschen weniger zu trinken und solche Geschichten. Aber das hat mich auf jeden Fall auch übermannt. Und die einen Interessen gingen dann halt eben eher ins Musikalische, sich darauf zu konzentrieren. Die anderen Interessen gingen mehr in das Business. Meine Interessen, also Dave und ich haben halt eben sehr, sehr viel Party gemacht. Also es hat auch nicht unbedingt immer was mit Alkohol und Drogen zu tun, sondern dieses Leben irgendwie dann auch im Ausland zu touren oder auch im Ausland Erfolg zu haben, erkannt zu werden, das ist dann plötzlich ein Momentum, was dann größer wird als ich selbst. Und ich glaube, dass da entstehen dann natürlich auch, weil wir uns emotional so sehr nahestehen, plötzlich halt Differenzen. Und die werden dann nicht nüchtern im Sinne von sinnvoll und logisch aus der Welt geräumt, sondern da entstehen dann halt eben Fronten. Und im schlimmsten Fall kann sowas natürlich dann, kann aus Freundschaft dann Feindschaft werden. Aber wir haben es zum Glück geschafft, unser Ego dann wieder halt eben vor der Tür zu parken und wieder Musik zu machen. Und das auf einem etwas anderen Level. Das ist wie so ein Computerspiel. Wir sind jetzt halt eben so kurz vor dem Endboss. Oder haben den Endboss schon besiegt und spielen jetzt nur noch aus Spaß.
Das ist ja so ähnlich wie bei euch, ne? Kai, Christoph, ist
ja... Ja, besser hätte ich es jetzt auch nicht ausdrücken können.
Ja. Also. Das ist eigentlich im Grunde genommen, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Bands genau das gleiche Prinzip.
Ja.
Das ist halt so.
Ja.
Selma Gut hat immer mal den Satz gesagt, irgendwie, Die meisten Bands geht es gut, solange sie Erfolg haben. Wenn der Erfolg mal so ein bisschen ausbleibt, dann zeigen sich teilweise die wahren Charaktere und dann zerreißt es ganz, 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 ganz viele Bands.
Naja, wobei ich sagen würde sogar, die gute
Band kann auch andersrum sein.
Ist die Band, die noch keinen Erfolg hat, weil dann hat man ein gemeinsames Ziel, nämlich den Erfolg. Und man zieht alles an, alle ziehen an der einen Leine, wenn sie dahin wollen. Und wenn du dann an dem Punkt bist, dann differenziert sich's plötzlich auseinander. Und der eine sagt, weil du sagst, ich will Geschäft machen, der andere will dann Geld verdienen, der dritte will Gitarre spielen. Und dann wird's kompliziert. Also gibt wahrscheinlich viele Punkte, wo was Dinge scheitern können. Aber hatte ich so bei uns manchmal den Eindruck, dass solange bis wir Erfolg hatten, waren wir eine super Truppe. Und ab da wurde plötzlich dann über Singles geredet und dieser ganze Mist. Und wir brauchen unbedingt eine Single und wir brauchen einen großen Deal und wir brauchen diesen ganzen Zeug. Und der Öffentlichkeitsdruck wird größer und die einen sagen, dann ist mir doch alles egal jetzt. Also es gibt zum Beispiel schöne Geschichte, Steffi erzählte das, Peter Maffay zum Beispiel, wenn der einen großen Deal kriegt, dann arbeitet der 300 Tage im Jahr daran, dass dieser Deal anständig, dass er anständige Arbeit abliefert, weil er sagt, da arbeiten 250 Leute, die hängen da dran, ich will was Gutes machen, damit die es kriegen. Wenn Udo Lindenberg einen 250 Millionen Deal kriegt, sagt er, leck mir am Arsch, wo ist das nächste Getränk? Und dazwischen bewegt sich dann vielleicht auch sowas in so einer Band irgendwie nach dem Erfolg. Ich war wahrscheinlich der das Getränk genommen hat und Thorsten wollte lieber.
Ja, und so, also Arbeit kann sich in vielerlei Hinsicht halt eben äußern. Ne? Und ich glaube, das ist halt eben auch viel, also Maffay ist jetzt, keine Ahnung, aber ich sag's mal anders. Es gibt, glaube ich, Leute, die dann halt eben 22 Stunden im Studio sitzen. Aber so die wahre Kreativität, die liegt halt eben auch häufig am Tresen, ne? Oder auch außerhalb des Büros, sag ich jetzt mal. Ja. Und das Schöne ist am Musikmachen innerhalb einer Band ist ja, dass man unterschiedlich ist. Und da müssen sich halt eben die Unterschiede begegnen, anstatt zu bekriegen. Und das ist halt eben das, was es für mich immer ausgemacht hat. Und was auch, glaube ich, die Musik heutzutage sehr seelenlos macht, weil jeder an seinem Computer alleine halt eben Bausteine zur Seite oder hin und her schiebt. Und ich so wahnsinnig viele talentierte Musiker kennengelernt habe, die alles alleine machen und auch alleine können. Singen können, Instrumente spielen können, aber das ist für mich eine komplett andere und neue Welt.
Ja, die H-Blocks sind auch noch eine Band. Das ist jetzt nicht, ich habe nicht so viel Umbesetzung gehabt, dass am Ende nur noch du übrig bist, sondern ihr seid tatsächlich immer noch so ein Gespann. Ich glaube, ich habe ein oder zwei Umbesetzungen mal gehabt oder so, ne?
Nee, wir haben eine
ganz am Anfang.
Ganz am Anfang ist der ursprüngliche Trommler Mason 96 ausgestiegen. Ja, okay. Der hatte, damals kannte man den Begriff noch nicht, aber sowas wie ein Burnout. Und dann ist kurzfristig Marco Minnemann von den Freaky Fucking Weirdos eingestiegen, der auch bei Udo und bei Nina Hagen gespielt hatte. Und das war immer so spaßig, weil der halt, dem war langweilig, einfach nur
zu spielen.
Und immer wenn er Filz gespielt hat, hieß das bei Dave und mir, also den Sängern, immer auf der Suche nach der Eins, weil ich dann so verwirrt war, dass ich nie wieder auf der Eins rauskam. Und dann ist nach ihm ist dann Steffen Wilmking dazugekommen, der dann auch nochmal einmal rausgegangen ist und dann aber wiedergekommen ist 1999. Und Gutze, Tinte und Steady und ich sind eigentlich so die Stammbesetzung.
Immer noch,
und ab und zu kommt Dave nochmal mit dazu.
Ja. Was macht das denn mit einem, wenn man in so kurzer Zeit tatsächlich von dem, was man erreichen will, plötzlich so viel erreicht hat? Und dann, du hast es gerade gesagt, MTV, da liefen ja nur englischsprachige Bands, das gab es auch nur in London. Ihr habt einen MTV Award bekommen, 95. Ihr seid dann plötzlich bei MTV gewesen.
Nee, das ist nicht ganz richtig. Wir waren, da vorne steht er noch, wir waren Local Hero 1994.
Okay.
Und war nominiert für Best European Breakthrough Artist.
Aber es war MTV trotzdem so.
Ja, ja,
und,
klar.
Und was macht das mit einem, wenn man da plötzlich ist? Weil man weiß ja als Band immer erst hinterher, wenn man auf dem Höhepunkt der Karriere war. So, auf was arbeitet man da noch hin? Was macht so ein Erfolg dann mit einem plötzlich? Weil ihr habt ja immer noch zusammengehalten. Deswegen hatte ich eben gefragt. So, ihr seid ja daran nicht so auseinandergegangen, dass ihr euch heute nicht mehr leiden könnt. So, aber
auseinandergegangen sind, bin ich dann. Aus anderen Gründen. das war also tatsächlich bis 95 oder bis Ende 95, Anfang 96 war das eigentlich so, dass es immer noch so ein Trip für uns war. Wir haben auch so viel gespielt, teilweise 200, 250 Konzerte im Jahr. dass wir gar nicht darüber nachgedacht haben. Also ich weiß noch, als wir einen Anruf bekamen, da haben wir in Barcelona gespielt und ja, Deutschland ist Gold und dann drei Wochen später Schweiz ist Gold, Polen ist Gold, Italien ist Gold. Und ich dann eigentlich dachte, das ist ja einfach. Das mache ich jetzt für den Rest, meines Lebens. Lag im Hotelzimmer und dachte, ja, wie einfach ist das denn? Aber so diesen Hype habe ich gar nicht so mitbekommen drumherum, weil wir ständig auf Tour waren. Und dann war es 1995, haben wir Rock am Ring gespielt. Das war natürlich ein Riesending. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so größer wird es jetzt nicht. Also wenn du das jetzt jeden Tag hast, dann ja, dann wird es auch irgendwie ein Job wie Postbote oder Versicherungsvertreter.
Nutzt sich das ab, ja?
Okay. Die Vorahnung hatte ich damals auf jeden Fall. Und dann kam halt eben so der Auftritt bei den MTV European Music Awards, wo Dave und ich uns fest vorgenommen hatten, die erste Reihe halt eben nass zu spritzen, weil das so ein Ding bei uns war damals. Und da gab es dann halt eben auch noch so den witzigen Moment, wo wir das dann tatsächlich geschafft haben und Bon Jovi mit seiner Band oder John Bon Jovi mit seiner Band in der ersten Reihe saß. Und der fand das dann wohl so witzig, dass er Ende 95 bei uns angerufen hat. Und da saßen wir gerade im Studio, um das zweite Album aufzunehmen. Und der Manager sprach dann mit unserem Manager und die hießen lustigerweise beide Ossi. Und der Bon Jovi-Ossi sagte dann zu dem H-Blocks-Ossi, hier, pass auf, John und Richie finden die Band so lustig, die würden sie gerne zu den Konzerten nach Europa oder auf der Europatournee einladen. Das würde dann von Oslo bis keine Ahnung, Lissabon gehen. Und H-Blocks-Ossi sagt dann so, ja, das ist super und toll, das freut uns natürlich. Aber da müssen wir natürlich auch mal über Geld reden. Und damals, Buy-On kennt ja jeder, also eine große Band, die vor 50.000 Leuten spielt, nimmt eine Band, die vor 500 Leuten spielt, mit. Und die Band mit 500 Leuten, die eine solvente Plattenfirma im Rücken hat, muss halt eben pro Konzert dann halt eben dafür bezahlen, dass sie mitspielen darf.
Oder jedenfalls mindestens ihre Kosten tragen, ne?
Genau. Und das wäre dann so bei 25 Konzerten auch schon eine Menge gewesen. Und dann, das meinte H-Blocks Ossi dann und sagte, ja, müssen wir auch immer über Geld reden. Und der Bon Jovi Ossi sagte dann so, ja, okay, was habt ihr euch denn vorgestellt? Ja, was meinst du denn? Ja, also 10.000 Mark pro Auftritt. Pro Auftritt? Ja, da muss ich noch mal mit der Plattenfirma und der Band reden. Okay, Ossi, 20.000, aber das ist mein letztes Angebot. Da wurde mir erst bewusst, dass wir das Geld kriegen sollten und nicht bezahlen mussten. Und er hat gesagt, ja, ich glaube, wir machen das. Ja, das will ich aber auch meinen. Und das hat zu dem Zeitpunkt natürlich mit Abstand das meiste Geld, was wir jemals verdient hatten. Und das war so ungefähr der Höhepunkt. Und da merkte man halt eben auch schon so, dass also im Zusammenhang mit dem MTV-Dingen, dass es jetzt größer nicht mehr werden kann. Und da habe ich mich ehrlich gesagt innerlich auch schon nicht verabschiedet, aber ich merkte, dass es jetzt schwierig werden würde, das auf dem Niveau zu halten und habe dann auch angefangen, diverse andere Sachen zu machen. Habe dann ja auch für Viva 2 moderiert und habe ein Startup gegründet Ende der 90er und ja, habe viele andere verschiedene Sachen gemacht.
Für was denn? Ja, für irgendein Produkt, das keiner braucht? Oder was war da für ein Startup?
Nee, es gibt Leute, die behaupten, dass wir Facebook 10 Jahre früher erfunden haben.
Nein, du bist StudiVZ, hast du erfunden. Oder?
Nee, es war tatsächlich so, ein Freund von mir, Thorsten Kammerer aus Münster, der ist eigentlich auch Künstler und Maler. Und der hatte eine Werbeagentur, die nannte sich Dachboden. Die war tatsächlich oben in so einem in der Altstadt von Münster in so einem kleinen Dachboden. Und da hing ich halt eben häufiger rum und habe dann irgendwann so gesagt, ich will auch mal einen normalen Job haben. Und dann habe ich mir 2, 3 Anzüge gekauft, eine Aktentasche, habe da immer irgendwelche Zettel reingesteckt. Und bin morgens um 8 haben wir uns unten im Italiener, da war so ein Moccador, so eine Pizzeria, wo wir dann unseren Espresso getrunken haben, Croissant gegessen haben und dann den ganzen Tag da am Dachboden abgehangen haben und Ideen hatten. Und irgendwann lasen wir tatsächlich im Internet, was damals noch nicht so angesagt war wie heute, dass die nächste PlayStation 2 internetfähig werden sollte. Und dazu haben wir uns dann Ideen ausgedacht und dann eine Sendung erfunden, die das Internet als auch alle anderen Medien halt eben bedienen sollte, nannte sich Webchamps und war quasi das erste E-Sports-Format. Damals allerdings irgendwie 10, 12 Jahre zu früh. Aber wir wurden eingeladen von der Grimm-Akademie, dort zu präsentieren, unsere Vision der Zukunft der Medien halt eben zu präsentieren. Wir waren die einzigen deutschen Speaker vor 30 TV-Produzenten aus der ganzen Welt. Und die sind alle durchgedreht und haben gesagt, ja, was habt ihr denn noch für Konzepte? Und dann haben wir im Stegreif noch Konzepte entwickelt, unter anderem Spax. Spax ist so ein Dübel, so ein Mehrzweckdübel. Und die Sendung sollte mit Jürgen von der Lippe gedreht werden. Und Spax wäre eine Heimwerker-Sendung gewesen. Und das hatten wir dann später auch nochmal bei RTL präsentiert. Und die hatten gesagt, nee, wollen wir alles nicht. Wie soll man sich denn, wenn man mit der Säge hantiert oder einen Nagel in die Wand haut, wie soll man sich denn da unterhalten können? Das geht doch gar nicht. 6 Monate später gab es Tine Wittler und der Rest ist Geschichte. Und dann wurden wir aufgrund dieser Grimme-Akademie vom Springer Verlag eingeladen zu einer Präsentation, wo 4 der größten deutschen Werbeagenturen eingeladen waren zum Präsentieren für ihre Version von Springer New Media, nannte man das damals. Und das sollte quasi so wie geht Springer mit der digitalen Zukunft um? Und da durften wir dann halt eben auch präsentieren, weil unser Anwalt auch in dem Entscheidungsgremium saß und der hatte uns eine Wildcard besorgt. Und den Pitch haben wir gewonnen. Also wir hätten im Prinzip Springer New Media entwerfen und entwickeln sollen. Dann kam aber leider die Blase und der Markt ist eingestürzt und Springer kriegte dann einen neuen Vorstandsvorsitzenden, nämlich den Herrn Döpfner, der gesagt hat, in Ideen investiere ich nicht. Und wir waren halt eben nur eine Firma, die zwar bewertet wurde von diversen Banken und wir hatten alle Verträge schon fertig. Aber am Tag, als wir dann unterschreiben sollten, wurde uns das Ding dann gecancelt. Und ja, das war dann das Ende der Geschichte von mir als Startupper sozusagen.
Aber so ein bisschen, wenn man sich mit dir beschäftigt, wirkt es ja so ein bisschen, als setzt du dich auch mal irgendwo hin und trinkst in Ruhe einen Kaffee. Also außer morgen, bevor du ins Büro gehst.
Mit dem Croissant zusammen.
Ja, jetzt wieder. Also ja, es gab dann, also bei mir hat sich das alles sehr, sehr stark hochgeschaukelt. Und irgendwann gab es eine Phase, da habe ich dann, war ich bei den Söhnen Mannheims unterwegs mit H-Blocks, hatte ein Solo-Projekt, habe im Fernsehen moderiert und saß in ein oder zwei nicht Talkshows, sondern Fernsehsendungen. Und da ist es so abgefahren gewesen, dass teilweise halt eben sich Termine überschnitten und ich dann vom einen Konzert mit dem Hubschrauber oder mit einem Privatjet zum anderen geflogen worden bin, weil ich das sonst nicht hingekriegt hätte. Und das macht dann natürlich auch was mit einem, also in diesem Falle mit mir, wo ich dann auch sagte, so, was will ich eigentlich noch? Wo soll das alles hingehen? Und ich habe mal angefangen, weil ich halt eben nicht morgens um 8 ins Büro rennen wollte, sondern weil ich halt eben ein freies Leben führen möchte.
Ich wollte gerade sagen, wir haben eine große Gemeinsamkeit. Ich zitiere jetzt dich von deiner Internetseite. Und zwar habe ich das Prinzip Studium und Ausbildung nie verstanden. Das geht mir auch so. Also da sehen wir uns auch, das ist eine absolute Gemeinsamkeit, da überschneiden sich unsere Wege.
Ich habe es aber tatsächlich nicht, also vor allem das Prinzip Studium nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Im Nachhinein, jetzt wo ich mich mit Dingen beschäftige, die mich wirklich interessieren, ist natürlich was anderes, aber die Abiturienten sind alle losgezogen und haben irgendwas studiert und dann habe ich mich auch mal 4 Semester in alle möglichen Vorlesungen gesetzt und ich dachte, einfach nur mitschreiben und das Ganze zu Hause nachlernen, das macht doch überhaupt keinen Spaß. Das kann es irgendwie nicht sein.
Ja, so ging es mir auch. Ich hab, als dann meine Familie auf mich einredet, du musst ja was Anständiges lernen, Junge, da habe ich dann auch Sonderschulpädagogik studiert. Ja, das was mir jetzt auf der Bühne manchmal hilft, weil das ist auch eine Art Sonderschulveranstaltung.
Das glaubst du, ja. Ich bin da nicht so sicher.
Aber mir ging es auch so, ich und das Studium, wir haben uns respektiert, aber wir mochten uns nicht. Und insofern ist da nichts draus geworden. Ich verstehe dich also völlig.
Und jetzt während der Pandemiezeit, ja? Hast du dich dezenter Österreich abgesetzt, oder? Ich habe mal ein paar Mal versucht, dich zu erreichen und so, was kurz mal abgetaucht und hast du gesagt, du kommst erstmal nicht wieder, weil das geht ja nicht. Und bist eigentlich Monate da geblieben.
Wir haben dann eine kleine Wohnung gemietet in Ramsau am Dachstein, was wirklich traumhaft ist. Und wo der nächste Nachbar dann so gefühlte 500 Meter entfernt ist. Und tatsächlich brauchte ich halt eben auch diese Zeit mal so alles abzustreifen und ja. Das war auch jetzt nicht unkompliziert, muss ich sagen. Also auch so in meinem Kopf toben da viele, viele Kriege. Aber letzten Endes hat mir da vor allem halt eben meine Frau dabei geholfen, halt eben einfach wieder so auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen und zu sagen, was will ich eigentlich? Ne? Und das hat erstmal hat es mich komplett befreit, auch zu sagen, jetzt nicht darüber nachzudenken, wie finanziere ich mir mein Leben, was ich mir jetzt so die letzten 30 Jahre aufgebaut habe, sondern was will ich tatsächlich wirklich? Und Musik ist ein großer Teil von dem, was ich wirklich will. Und habe da dann halt eben auch angefangen, mich davon zu befreien, halt eben nach irgendwelchen Dogmen arbeiten zu müssen oder irgendwelche Erwartungen zu erfüllen, die nicht von mir selber kommen. Und das war unfassbar schwierig, komischerweise. Aber es kann so befreiend sein, einen Schlagersong zu schreiben oder einen Volksliedtext zu machen.
Wie
oder,
zum Beispiel 1995 von Phoebe and the Slaughterhouse.
Ja, das ist ja ein richtiger Schlag.
Da kommen wir gleich nochmal zu. Da kommen wir gleich nochmal zu.
Wie gesagt, also, oder auch mal über ein Feature bei einer Death-Metal-Band nachzudenken, das ist geil. Ne? Ja.
Es ist auch befreiend, darüber nachzudenken, Bürgermeister von Münster werden zu wollen.
Stimmt, das habe ich auch gelesen.
Ja, total. Aber vor allem noch befreiender war es, das Praktikum bei Markus Lewe zu machen. Denn ich habe tatsächlich eine Woche lang in der Verwaltung der Stadt Münster gearbeitet und bin von morgens bis teilweise nachts mit dem Oberbürgermeister unterwegs gewesen.
Also du hast beim Oberbürgermeister ein Praktikum gemacht. Markus Lewe ist das nämlich.
Genau, man darf das nicht, also offiziell ist das bei der Stadtverwaltung Münster und mein Praktikumsvertrag lief auch mit der Stadtverwaltung. Aber der Chef der Stadtverwaltung ist natürlich der Oberbürgermeister und der hat mich dann halt eben auch unter seine Fittiche genommen. Und es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also einmal das groß rauszuposaunen in einer Talkshow oder in einem Interview und dann tatsächlich halt eben auch mit den Aufgaben mal konfrontiert zu werden. Und ich muss mir das nochmal etwas genauer durch den Kopf gehen lassen.
aber du hast so viel darüber gesprochen gerade. Was willst du, was willst du überhaupt machen? Was willst du sein? Weil ich habe hier unten tatsächlich stehen auf meinem Zettel die Frage, was willst du sein? So, weil bei dem Ganzen, was du gemacht hast, was du jetzt erzählt mit dem Hubschrauber von einem Termin zum nächsten, weil du es sonst nicht hingekriegt hast, so, war das jetzt das erste Mal, dass du so ein Reset gemacht hast tatsächlich? Oder hast du das in der Vergangenheit auch schon mal gemacht und bist dann immer in alte Muster wieder zurückgefallen?
Ich würde nicht behaupten, dass ich in alte Muster zurückgefallen bin, jemals. Zumindest habe ich das auch heute nicht das Gefühl. Es ist immer nur ein neues Level gewesen. Und Musik ist dabei immer eine Konstante gewesen. Oder zumindest halt eben auch Texte zu schreiben oder auf einer Bühne zu stehen. Und in der Form, mit Sicherheit letzten Endes auch durch Corona dann nochmal intensiviert worden, war es das eigentlich das erste Mal, dass ich so ein, mich wirklich mit mir selber auseinandergesetzt habe, darüber nachgedacht habe, was will ich eigentlich, viel in der Richtung halt eben auch an Lektüre von meiner Frau empfohlen bekommen, die mir extrem weitergeholfen hat. Und das hat mich halt eben weitergebracht und so darüber nachdenken lassen, dass ich halt eben auch keine 20 mehr bin. Und das ist ein entscheidender Punkt gewesen, der für mich ein Wandel war, dass ich gemerkt habe, ja, Alter, du bist 50 oder ich werde jetzt 50.
Junger Hund, du.
Ja, genau. Aber trotzdem.
Der Jüngste hier, ja.
Es gibt mittlerweile 16-Jährige, die Welthits schreiben oder machen und von denen bin ich halt eben 34 Jahre entfernt. Und das ist ja, ich könnte schon fast deren Opa sein. Und aber das muss ich in meinem Kopf auch erstmal klar kriegen, dass es bestimmte Dinge gibt, die ich halt eben nicht mehr machen kann in der Intensität, wie ich sie halt eben vielleicht als 20-Jähriger, 25-Jähriger gemacht habe. Und das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Wendung in meinem Geschäftsmodell, weil 30 Jahre lang habe ich gesagt, ja, ich kann eigentlich alles machen, was ich will.
Das letzte Mal.
Und habe mich aber nie entschieden.
Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, standst du auf der Theke. Mhm. Und schrie das Publikum an und das Publikum schrie zurück.
Ja.
Du hast jetzt viele, also du hast deutsche Sachen gemacht, relativ viele, die ich auch echt ganz gut finde. Ziemlich gut sogar zum Teil. Und wird das weitergehen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Also wir haben ja immer, guck mal, ich habe so ein ähnliches Problem. Ja, ich habe mit meinem Bruder Platten gemacht in Deutsch, da kam Fury. Und dann habe ich jetzt so für mich entschieden, ich muss jetzt irgendwie gucken, ich kann das nicht zweigleisig laufen lassen, da zerreißt mich das irgendwie total und das hilft auch den Sachen nicht weiter. Man muss jetzt irgendwie eine Entscheidung fällen, erstmal wenigstens eine zeitlich befristete, was ich dann wie wo mache. Ja. Und dann habe ich höchstwahrscheinlich gedacht, ich denke mir mal, weil das meine Familie ist, mache ich jetzt erstmal Fury, weil das hat sonst keinen Sinn. Ja, das macht gerade so einen Spaß. Dann schließt sich der Kreis wieder zuvor und es macht halt gerade Bock und deswegen machen wir so weiter. Und mich würde einfach passieren oder interessieren, so, Was kann man jetzt erwarten? Was kommt da? Kannst du das sagen oder weißt du es noch nicht? Oder bist du dir noch nicht sicher?
Also falls du nichts vorhast, lass uns mal hinsetzen, ein paar Songs schreiben.
Ja,
also,
da hätte ich zumindest
groß vorhast, also,
da hätte ich tatsächlich großen Bock
drauf. Weil wir haben ja eine junge Karriere jetzt wieder gestartet und wir brauchen Lieder. Also setzen wir uns aufs Hausboot bei dem Herrn Schulz, da wo wir dieses komische Festival gemacht haben. Stellen uns ein Kännchen Tee hin und schreiben ein paar Songs.
Da wäre ich tatsächlich sofort dabei und das ist auch ehrlich gesagt etwas, wo ich Bock drauf habe, also Songs zu schreiben. Performance ist auch immer noch wichtig, aber mit meinem Solo-Projekt, da habe ich auch zwei Platten gemacht und Das letzte Album haben wir quasi, meine Frau und ich, alleine auf einem eigenen Label veröffentlicht mit einem Partnervertrieb zusammen, Believe Digital, was unglaublich viel Arbeit war und ich da erstmal verstanden habe, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ein Großteil hat dann tatsächlich auch meine Frau sich irgendwie reingearbeitet. Und das war so ein Team von zwei Leuten, die eigentlich eine Arbeit gemacht haben, die normalerweise 10, 15 Leute bei einem Major-Label machen. Und das ist jetzt so ein Aufwand zu betreiben, um meine Solo-Karriere jetzt nochmal so voranzutreiben, glaube ich, das würde ich jetzt in der Intensität nicht mehr machen wollen. Und das will ich auch nicht mehr machen. Ich werde mit Sicherheit noch gerne auf der Bühne stehen und Konzerte spielen. Da ist meine Familie aber auch eher Ageblocks und ich glaube, da wird noch einiges kommen. Und da habe ich auch viele neue Ideen jetzt, was so Texte angeht und auch mal wieder so ein bisschen unvernünftige Texte zu schreiben. Aber so wirklich nochmal 100, 150 Konzerte im Jahr spielen, einfach nur um dem Erfolg hinterher zu laufen, das wird es bei mir so in der Form nicht mehr geben. Wenn der Erfolg da ist, könnte ich auch nochmal 100, 150 Konzerte spielen, aber das ist jetzt nicht mehr mein vorderstes Bestreben. Also ich habe noch eine Radiosendung, die ich einmal im Monat mache, dann schreibe ich eine Kolumne und das Schreiben macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Da gibt es auch noch diverse Ideen, aber noch nicht wirklich was Spruchreifes.
Okay. Dann schließt sich ja der Kreis, weil ich habe ja vorne gefragt, ganz am Anfang, ne? Hier ist Henning Wieland. So, und dann sagst du, du bist von den H-Blocks. So, aber ne, du könntest ja auch sagen, du bist hier Juror von The Voice Kids oder der Oberbürgermeister von Münster oder so. Du siehst dich halt als Henning Wieland von den H-Blocks. Das finde ich sehr schön.
Geht mir ja auch so, ich finde das Schöne jetzt auch bei uns bei Fury ist ja, nachdem es so eine Weile nicht gab und wir uns nicht auf den Pelz gucken konnten, dass es tatsächlich geil ist, so eine Gang zu haben, mit der man durch die Gegend zieht und diesen Quatsch macht und alle sagen, du bist doch total bescheuert, ist ein schönes Hobby, mir egal, ich mache es halt. Und dadurch, dass man es macht und dass man es zusammen macht, kann man auf ein Level kommen plötzlich, was größer ist als viele andere Dinge.
Absolut. Und gemeinsam ist man da halt immer auch größer, als man jemals als ich jemals alleine werden könnte. Und das Schöne ist halt eben auch jetzt ohne diesen Druck von außen, wenn wir zusammensitzen und darüber uns unterhalten, was ist eigentlich passiert in den letzten 30 Jahren, dann dann ist das schon irgendwie so ein Tess in Tee wert.
Ja. Ist doch schön, dass wir jetzt endlich alle wissen, wer wir sind, oder?
Ja. Ja, du, ich finde, das ist normalerweise nicht Geld dafür. So ein
Podcast. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, das war der Podcast Radio Orchid. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen muss ich nochmal ganz kurz zum Abschluss sagen, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil Henning, wir haben uns kennengelernt vor über 20 Jahren einmal, ganz kurz. John Lenn Talent Award. Du in der Jury, ich Moderator dieser Veranstaltung. Und ich habe dann vorher immer versucht abzusprechen mit den Juroren, ne, wann brauche ich euch auf der Bühne, um Baupausen überbrücken und so. Da habe ich immer die Juroren geholt. Dann habe ich mit dir gesprochen und du warst wahnsinnig gut drauf. Ich will gar nicht wissen, warum du so gut drauf warst an dem Abend, aber du hattest eine gelbe Handpuppe mit. Mr. Euso.
Ja,
von Levis damals, dieses Werbepüppchen irgendwie, so eine Handpuppe. Und du wolltest dann, dass ich mit Mr. Euso spreche und nicht mit dir. Und das ist mir tierisch auf den Sack gegangen. Ich musste dann mit Mr. Euso sprechen. Und irgendwann, später am Abend, lag Mr. Euso da. Und da habe ich den eingesteckt. Ich habe den mitgenommen.
Ja, ist doch geil.
So. Und ich wollte mich jetzt dafür entschuldigen, dass ich dir den geklaut habe. Und ich wollte dir eigentlich nicht dazu kommen. Ich finde den nicht mehr. Ich finde Mr. Euso nicht mehr. Leider. Er ist irgendwo bei den Spielsachen meines Sohnes geblieben. Es tut mir total leid. Ich wollte das damals.
Ja. Das wäre jetzt geil gewesen. Ja,
genau. Ich wollte den hier so hochhalten, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ich wollte mich nochmal entschuldigen nach über 20 Jahren, nee, dass ich das Ding eingesteckt habe.
Entschuldigung, nicht angenommen, aber es gibt mich zu entschuldigen.
Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.